Hi und herzlich willkommen in dieser Business Babe Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge habe ich sogar zwei Gäste, was ja was ganz Besonderes ist, für den Podcast. Und zwar haben wir die liebe Denise und den André von Invest in Happiness. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo. Wir freuen uns sehr, hier zu Gast zu sein.
Ja.
Das ist schön. Für alle, die euch und euren Instagram-Kanal noch nicht kennen, wäre es super, wenn ihr euch einmal kurz und knackig vorstellen könntet.
Ja. Dann fange ich doch einmal an. Also ich bin die Denise, bin 26, komme aus einem kleinen Örtchen in Bayern und habe gerade mein Studium erfolgreich abgeschlossen und gönne mir jetzt gerade so eine kleine Auszeit eben vom ganzen Lernstress und fokussiere mich einfach ein bisschen auf mich. Wir haben ja auch einen Camper gekauft, den bauen wir gerade aus, damit wollen wir bald wegfahren. Genau, ja.
So, ich bin André, ich bin 32 Jahre alt, komme aus einem kleinen, schönen Dörflein zwischen Heidelberg und Karlsruhe und jetzt fällt mir nicht an, was ich sagen soll.
Für Finanznerd.
Und meine große Leidenschaft sind eigentlich so die ganzen Finanzthemen, die ganzen Finanzwissenschaften, die so entstehen und das ist so irgendwie mein Warum.
Okay, sehr cool. Da würde mich jetzt auf jeden Fall als erstes interessieren, Denise, was hast du studiert und wohin wollt ihr mit dem Camper?
Also studiert habe ich audiovisuelle Medien und visuelle Effekte. Das sagt vielleicht nicht so vielen Leuten was. Aber ich habe gelernt, wie man in so einem Disney-Film oder Marvel-Movie macht, welche Schritte da dafür gehören. Also es ist sehr viel Arbeit vorm PC. Mhm. Genau, deswegen brauche ich jetzt gerade auch so ein bisschen Auszeit davon. Genau, ja. So ein bisschen too much. Ja, und mit unserem Camper wollen wir eigentlich um die ganze Welt, oder?
Ja, also die Frage wäre vielleicht leichter zu stellen, wohin wir nicht möchten.
Okay, und wo wollt ihr nicht hin?
In den Ländern, in denen die Gefahr vielleicht besteht, dass man nicht mehr rauskommt.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Argument, das finde ich mega, mega cool. Würdet ihr euch beide dann so eine Art Sabbatjahr nehmen oder würdet ihr einfach zum Beispiel jetzt du mit dem Studium dann wieder losreisen sozusagen, wenn du irgendwie danach was studieren möchtest, würdest du dann halt das so abpassen, dass es mit dem Studium wieder passt?
Also wir haben so die Idee oder den Traum, einmal durch die finanzielle Freiheit eben ortsunabhängig zu sein oder wohnortunabhängig zu sein oder vielleicht uns auch eine Online-Präsenz weiter aufzubauen und da eben ortsunabhängig auch arbeiten zu können. Das ist so das ferne Ziel dahinter. Genau, ja. Aber jetzt erstmal so ein paar Wochenenden oder für ein paar Wochen schauen, wo es uns hintreibt und später dann für längere Zeit weg.
Super. Ah, sehr cool. Ja, da würde mich auf jeden Fall als nächstes direkt interessieren, du wurdest gerade als so ein bisschen Finanznerd vorgestellt, wie ihr beide zum Thema Finanzen gekommen seid, weil ihr beschäftigt euch ja beide damit und wenn ihr auf jeden Fall das Ziel schon habt, finanzielle Freiheit, ist es auf jeden Fall schon mal ein Plan, ist eine Aufgabe. Deswegen würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr dazu gekommen seid. Genau.
Also bei mir kam das Ganze eigentlich durch ein Erlebnis von vor knapp 10 Jahren, doch müssen jetzt schon 10 Jahre sein. Zwar war ich da mit einem Kumpel verabredet und ich habe gemeint, pass auf, ich würde fahren. Wir wollten nach Heidelberg fahren, ein bisschen durch die Stadt bummeln. Und da habe ich mir gesagt, oder habe ich meinem Kumpel gesagt, ich müsste noch kurz bei meinen Eltern vorbei, da ich alle meine Pakete dahin liefern lasse. Da ist ein Paket gekommen. Und der meinte, ja klar, können wir machen. Und also auf dem Weg zu meinen Eltern war das Problem dann, ich hatte keine Ahnung, was ich bestellt hatte. Mhm. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, was habe ich denn da bestellt? Warum habe ich irgendwas gekauft? Na egal, bin ich zu meinen Eltern rein und bin mit insgesamt 7 Paketen rausgekommen. Und das war dann so der erste Punkt, wo ich dann gemerkt habe, da stimmt mal ganz gewaltig was nicht. Mhm. Und das war so für mich der allererste Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe Einkommen X und ich habe aber ganz viele Ausgaben und ich weiß nicht, wohin das Geld überall geht. Und dann ging es eigentlich los, dass ich mich mal zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema Geld beschäftigt habe. Wo geht mein Geld hin? Und habe dann mein ganzes Konsumverhalten mal überdacht und habe das dann komplett verändert. Und so kam ich dann in diese Finanzschiene, habe dann damit mich sehr dafür interessiert, habe meine ganzen Finanzen optimiert, habe die Versicherung analysiert und habe einfach mal alles aussortiert, was mich wirklich nicht glücklich gemacht hat oder was ich persönlich als unnötige Ausgaben empfunden habe. Und konnte so mehrere tausend Euro eigentlich im Jahr sparen. Mhm. Und durch diese ganzen Finanzen bin ich natürlich dann ganz schnell auf das Thema Inflation gekommen und auf das ganze Sparbuch, dass das ja alles nichts mehr bringt. Und habe dann angefangen, was könnte ich denn machen, um wieder Zinsen zu bekommen? Und so kam ich eigentlich direkt zur Börse.
Mhm. Und du?
Ja, also bei mir war das so, ich habe den Umgang mit Geld eigentlich schon relativ früh gelernt. Also ich habe während der Schule und während dem Studium auch immer gejobbt eigentlich. Deswegen wusste ich schon relativ früh, wie viel Zeit oder Arbeitszeit jetzt hinter so einem 50-Euro-Schein steckt, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe mir dann früh überlegt, will ich mir davon jetzt irgendeine Hose kaufen, die gerade im Trend ist, oder will ich was anderes damit machen? Und dann ist immer die Wahl eher auf Erlebnisse, Zeit mit Freunden, Festivals, Reisen vor allem, das ist auch immer noch mit das Hauptthema eigentlich. Ja, da habe ich mich dann darauf beschränkt, oder was heißt beschränkt? Das ist einfach das, was mich so von Herzen glücklich macht, anstatt jetzt mich mit Dingen zu überhäufen. Ein bisschen so im Minimalismusfieber, genau, aber so hat das eigentlich angefangen. Und ich habe mir, ich weiß nicht wieso, aber früher schon auf dem Konto so eine imaginäre Grenze gesetzt, die ich nicht unterschreiten will an Geld. Also ich will nicht unter eine bestimmte Summe kommen. Da wusste ich noch gar nichts von einem Notgroschen oder so, dass jeder eigentlich so einen haben sollte für Notfälle. Habe ich mir schon selbst so gedacht. Ja, und ans Investieren habe ich früher, also nie gedacht, da waren alle Vorurteile irgendwie in meinem Kopf. Das ist ja gar nichts für Anfänger, man muss sich voll gut auskennen, das ist doch reine Zockerei. Und damit angefangen, ja, eigentlich hast du mich damit angefixt. Also seitdem wir zusammen sind, dann hat er halt angefangen, von seinen Investments zu erzählen. Und dann auch so in ganz einfachen Worten hat er versucht, mir das näher zu bringen. Und dann ist so das Interesse gewachsen. Und dann habe ich ein Interview mit Oliver Nölting, so dem berühmtesten Frugalist Deutschlands oder mit dem berühmtesten Frugalist, der kennst du bestimmt auch, gesehen. Und dann fiel das der Begriff finanzielle Freiheit und da war es sofort um mich geschehen. Da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt mein Grund zu investieren. So, ja, und dann ging es bei mir auch los. Ja,
Und wie
genau.
bist du, also Andrea, wie bist du ursprünglich zur Börse gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast so ein bisschen dein Konsumverhalten angefangen zu hinterfragen und dich mit der Inflation zu beschäftigen. Wann war denn jetzt der Punkt, wo du gesagt hast, ja, okay, jetzt muss ich nicht nur versuchen, die Inflation auszugleichen, sondern halt auch versuchen, mehr aus dem Geld zu machen?
Bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr viele Bücher konsumiere. Also jetzt keine Romane, aber ich habe so im Durchschnitt so circa 2,5 Bücher im Monat, die ich konsumiere, egal ob als Hörbuch oder als Standardbuch. Und da habe ich dann natürlich ganz schnell Finanzbücher entdeckt oder für mich entdeckt und habe dann da natürlich auch sofort gesehen, dass da richtig tolle Renditen von 5% aufwärts mindestens an der Börse möglich sind. Und habe dann gedacht, hey, alles klar. Ich hab den Zinseszins entdeckt, ich habe den Zinseszins verstanden. Jetzt will ich mal sehen, wo die Reise hingeht. Jetzt will ich mal sehen, was ist möglich und was kann ich machen. Und so habe ich mir dann eigentlich mit sehr, sehr viel Input, sei es vom Internet oder von den Büchern, habe ich mir dann so ein bisschen so meine Strategie zurechtgelegt und habe mir dann gesagt, ich möchte der erste Millionär in meiner Familie werden.
Okay, es ist ein motiviertes Ziel. Ich hoffe mal, dass es für dich klappt.
Das
Wie
hoffe ich auch.
beide, ja, wie versucht ihr denn das beide umzusetzen? Also, wie sieht denn gerade so eure Investmentstrategie aus oder eure Anlageprodukte?
Also bei mir, ich habe so ein, nennen wir es mal, so ein Grundfundament an ETFs, die ich bespare. Und das sind so 3, 4 Stück. Und dann versuche ich natürlich so die Diversifikation so breit wie möglich zu gestalten, aber auch nicht wieder zu stark, dass jetzt wieder die Rendite leidet. Ich investiere hauptsächlich eigentlich in Einzelaktien, habe jetzt auch vor ein paar Wochen meine erste Immobilie gekauft, bin jetzt gerade schon an der zweiten Immobilie dran. Und bin natürlich auch in den Standardsachen investiert, zum Beispiel P2P-Kredite oder Anleihen und so weiter. Und da möchte ich natürlich mich noch weiter ein bisschen ausbreiten und natürlich weiterhin stark investieren.
Cool.
Ja, also bei mir, ich bin ja noch am Anfang, also ich habe letztes Jahr angefangen mit dem Investieren, deswegen mein Hauptfokus liegt auf ETFs, bei mir jetzt speziell nachhaltige ETFs, weil mich das halt persönlich einfach bewegt, das Thema, und ich im Alltag auch viel drauf achte. Vereinzelt so ein paar Aktien habe ich auch, aber ich bin da noch relativ vorsichtig, weil ich eben, mir fehlt die Erfahrung, ich weiß nicht, wie man Bilanzen liest und das muss man halt alles noch lernen. Also sehe ich zumindest so, bevor ich da irgendwie mehrere hundert oder gar tausende Euros von reinstecke. Genau, ansonsten habe ich noch einen kleinen Teil an Kryptowährung und P2P.
Ja, sehr cool. Da hast du aber auch jemanden an deiner Seite. Du machst es dann ja schon seit 10 Jahren oder so ungefähr, oder
Genau.
wie lange? Genau. Hast du ja jemanden an deiner Seite, der auf jeden Fall immer dein Nachfragewerk sein kann. Das ist
Also
praktisch.
Glück.
Ich habe auch ihr gesagt, sie kann mich jederzeit alles fragen. Ich kann ihr alles erklären. Sie muss es einfach nur umsetzen.
Ja,
Und das ist
das
mir
ist
dann
sehr
einfach
cool.
das Wichtigste, dass sie es auch umsetzt, was ich ihr sage und was ich erkläre. Und dass sie auch diese Erfahrung, die ich gemacht habe,
Ja.
mitmachen muss. Also zumindest die negativ.
Ja, genau.
Das heißt, du hast auch schon mal so einen richtigen Danebengriff gehabt.
Ja, das war relativ am Anfang. So die ersten Investitionen waren bei mir eigentlich so. Naja, ich habe zwei Bücher gelesen, was wird schon schief gehen. Habe dann natürlich irgendwelche Aktien gekauft, die dann noch, glaube ich, bis heute noch im Minus sind. Ja, das sind so die Anfangsphasen gewesen. Aber ich habe halt schon immer so einen Tick gehabt, dass ich gesagt habe, ich habe so ein kleines Büchlein und alle meine Erfahrungen schreibe ich da auf. Egal, ob es jetzt gute oder schlechte Erfahrungen waren. Und ziehe daraus meine Lehre. Okay, ich habe jetzt das und das gemacht, ich habe die Aktie gekauft. Warum ist die gefallen? Und warum oder was war daran mein Fehler,
Ja.
als ich gekauft habe? Und so habe ich dann für mich so ein bisschen meine eigene Lernliste gebastelt. Und das gebe ich halt an Denise weiter.
Das ist echt cool. Das ist, glaube ich, auch so ein guter Fehler, der teilweise auch gemacht wird. Also wenn man so eigene Muster entwickelt, wovon man halt eigentlich überzeugt ist und dann sich nicht traut, die also zu hinterfragen, weil das sind ja die eigentlichen Muster, die man sich selber aufgebaut hat, dann macht man die gleichen Fehler ja sozusagen immer wieder. Und wenn du sagst, okay, du suchst auch erstmal den Fehler bei dir, also es gibt natürlich auch Unternehmen, da kann man vielleicht sagen, ja, okay, das konnte man jetzt gar nicht so einschätzen. Aber wenn du halt auch sagst, ja, okay, das hat ja immer was mit mir zu tun, weil ich ja in die Unternehmen investiert habe, hinterfragst du dich ja durchgehend selber und reflektierst. Ich glaube, das ist halt schon ein super Vorteil, den du hast im Vergleich zu Leuten, die vielleicht einfach stumpf nachkaufen oder einfach zum Beispiel auf Empfehlungen von anderen vertrauen.
Genau, dieses stumpfe Nachkaufen, das ist auch das, was wir auch auf Instagram leider auch sehr oft sehen. Manchmal steckt ja auch hinter einem Portfolio vielleicht ein gewisses Ziel. Und wenn jetzt der, der das Portfolio nachbaut, das Ziel nicht kennt, kann das vielleicht auch mal ganz schnell in die Hose gehen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt einmal zu dem Thema, worüber wir heute eigentlich reden. Und zwar das Thema Wahlprogramme. Und das ist ja ein relativ aktuelles Thema gerade. Das finde ich super spannend, weil natürlich kann man sich die Parteien aus verschiedensten Blickwinkeln angucken. Also das Thema Finanzen und Geldanlage und alles Mögliche, was mit dem Bereich zu tun hat, ist natürlich nicht der einzige Standpunkt, den die Parteien ausmachen. Das ist jetzt auch nicht der einzige Faktor, auf den man unbedingt achten sollte. Aber ich finde es unglaublich spannend, dass ihr euch jetzt speziell mit diesem Faktor beschäftigt habt. Deswegen passt es auch sehr, sehr gut zu diesem Podcast. Und da würde mich auf jeden Fall als erstes interessieren, wie ihr auf die Idee gekommen seid, das Ganze in finanzieller Hinsicht euch einmal anzuschauen, weil die meisten Leute schauen sich das ja ganzheitlich an. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, aber ihr habt ja speziell jetzt nochmal über diesen einen Aspekt gesprochen, wie das bei euch kam, dass ihr euch dachtet, das wäre eine gute Idee und ja, was euch daran so interessiert hat.
Soll ich oder magst du?
Ich kann.
Ja.
Also wir sind persönlich der Meinung, dass man vor einer Wahl sich selbst mit dem Wahlprogramm beschäftigen sollte und nicht dann einen Tag vorher den Wahlomat anschmeißen sollte und dann wählt man eine Partei, die da rausgespuckt wird, obwohl es vielleicht dann doch nicht den Überzeugungen entspricht, aber weil man das Wahlprogramm nicht gelesen hat, weiß man das halt nicht besser.
Ja.
Genau. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, gerade das Thema, das uns oder auch unsere Instagram-Seite, was wir da ja verbreiten, ja, interessieren könnte. Also uns interessiert natürlich die Anlage und die Rente, Altersvorsorge und Steuern. Und wollten wir uns einfach erkundigen, was sind denn so die Pläne von den einzelnen Parteien? Wie unterscheiden die sich? Was haben die für Strategien? Haben die so mehr oder weniger viel jetzt Ahnung von dem Thema, was so Kleinanlegern zum Beispiel helfen würde oder so gar nicht, was vielleicht den Vermögensaufbau sogar verhindern würde. Und zum einen war es für uns natürlich interessant und dann haben wir uns gedacht, das ist natürlich auch für unsere Abonnenten super interessant, weil die sich wahrscheinlich auch nicht durch das ganz lange Wahlprogramm kämpfen wollen und dann halt genau die Themen, die wir sowieso auf unserem Kanal bespielen, ja, wollten wir dann abhandeln und eben in übersichtlichen Posts dann wiedergeben, zusammenfassen, ja.
Ja, das finde ich auch unglaublich spannend, weil zum Beispiel ein Bereich, den die Parteien ja auch viel ansprechen, ist dann zum Beispiel ob man jetzt eine Finanzertragssteuer einführen sollte oder nicht und beziehungsweise wie man damit umgehen sollte. Und das finde ich halt zum Beispiel interessant, weil viele Leute, die sich überhaupt nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigen, selbst wenn sie sich das gesamte Wahlprogramm durchlesen, heißt es ja nicht unbedingt, dass sie auch verstehen, was ist das denn jetzt eigentlich, was die Partei möchte, was ist deren Ziel und warum wollen die das umsetzen und wie wollen die das umsetzen. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie man zum Beispiel eine Aktienrente aufbauen könnte, staatlich gesehen, dann lesen die Leute das vielleicht auch und denken sich so, ja, okay, Aktien, dann kommen irgendwelche Vorurteile hoch von ganz vielen Jahren. Und dann ist vielleicht der Punkt, der für eine Person etwas sehr, sehr Positives ist, wo man sagt, okay, das ist fortschrittlich oder das ist eine gute Idee, ist für die andere Person vielleicht, weil sie bestimmte Vorurteile in dem Bereich hat, etwas Negatives oder die versteht es überhaupt nicht, was es soll. Deswegen finde ich das halt auch ziemlich cool, dass ihr das versucht dann auch zu erklären und auch zu versucht zu verdeutlichen, was es bedeutet, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Deswegen fand ich die Folge auch unglaublich spannend. Ihr habt euch ja jetzt wahrscheinlich von allen größeren Parteien die Wahlprogramme angeschaut, oder?
Genau, von den, sagen wir mal, von den sechs großen Parteien eigentlich. Also CDU, die Grünen, SPD, die Linke und auch die AfD.
Ja.
Und die FDP natürlich.
Ja, und die FDP natürlich. Ist euch da irgendwie insgesamt von dem vielleicht Umfang bezüglich des Themas Finanzen oder vielleicht der Tiefe irgendwas bei den einzelnen Parteien aufgefallen, dass ihr sagen würdet, da haben sich schon vom reinen Lesen deutliche Unterschiede ergeben?
Ja gut, allein wenn ich jetzt mal an den Mietendeckel denke zum Beispiel. Da ist es ja so, die Linke, die SPD und die Grünen, die sind ja absolut dafür, dass es einen Mietendeckel gibt. Und die FDP, CDU und AfD sind dagegen. Zum Beispiel, das wäre jetzt so der erste Punkt, der uns jetzt einfallen würde, wo jetzt wir mal einen krassen Unterschied sehen.
Habt ihr denn das Gefühl, dass das Thema Finanzen oder auch Vermögensaufbau in allen Parteien die gleiche Rolle spielt von der Gewichtung? Oder würdet ihr sagen, es gibt Parteien, denen ist das Ganze viel wichtiger, das ist vielleicht das Wahlprogramm umfangreicher gewesen und anderen Parteien weniger?
Also bei den meisten Parteien, beziehungsweise bei manchen Parteien sehe ich eigentlich mehr, dass der Vermögensaufbau weniger gefördert wird. Stattdessen sollen eher die Reichen oder die Vermögenden oder die Unternehmen mehr abgeben. Und
Okay.
das finden wir persönlich beide der falsche Ansatz.
Ja, weil es sollte ja nicht darum gehen, den Leuten was wegzunehmen, sondern den vielleicht auch Geringverdienern es zu ermöglichen, selbst Vermögen aufzubauen, es leichter zu machen, selbst ja, Kapital zu schaffen und dann dadurch glücklicher zu werden und nicht immer diese, es fördert ja auch eher noch diese Zweiklassengesellschaft, sagen wir es jetzt mal so. Ja, die Reichen können ja ruhig mal was abgeben. Ja, aber wenn jetzt jeder sich was aufbauen kann, dann herrscht ja diese Grundunzufriedenheit gar nicht.
Ja, verstehe.
So.
Also, was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist, ist gerade zum Beispiel die FDP, habe ich das Gefühl, das ist jetzt komplett subjektiv, aber da hatte ich jetzt das Gefühl, die war in den letzten paar Wochen wesentlich stärker medial in Bezug auf das Thema Finanzen. Also, ich erinnere mich davon Interviews zum Beispiel, die Christian Lindner mit Kolja Barkhorn, also sehr, sehr großen YouTubern und allen Leuten aus dem Finanzsektor gegeben hat und sich halt intensiv mit deren Parteiprogramm auseinandergesetzt hat. Also da wurde wirklich eine aktive Diskussion über das Thema Aktienrente und so weiter geführt. Und das habe ich ja zum Beispiel nicht bei allen Parteien gesehen. Also kann sein, dass es natürlich der Fall war, aber gerade zum Beispiel die FDP habe ich das Gefühl, die ist auch gerade so ein bisschen medial an vielleicht mal die jüngere Zuschauerschaft getreten, dadurch, dass sie halt die Chance genutzt haben, junge Influencer, kann man sie ja nennen, anzusprechen und dann halt mit denen sich über die Themen zu unterhalten. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, die mir außerhalb deren Wahlprogramms halt einfach von deren Auftreten aufgefallen ist.
Ja, das ist uns auch auf jeden Fall aufgefallen. Also die FDP ist auf verschiedensten Medien unterwegs und auch YouTube, die haben ja sogar einen eigenen YouTube-Kanal, also Christian Lindner hat einen eigenen Kanal, soweit ich weiß, und die FDP auch, finden wir eigentlich fortschrittlich, sagen wir es mal so, gegenüber den anderen Standardmedien.
Richtig, weil gerade durch YouTube, das ist halt immer noch ein Medium, was halt viele junge Leute konsumieren. Und gerade da erreichen Parteien halt auch die jüngeren Leute für sich und können da natürlich dann ihr Statement raushauen, hey, wir sind da, wir stehen da und dafür. Und das ist dann natürlich ein viel größeres Publikum im Endeffekt.
Oder auch, dass
Ja.
sie sich halt die Mühe machen, einfach gewisse Themen dann nochmal genauer zu erklären.
Ja,
Dass
das
halt
stimmt.
nicht jemand dann im Wahlprogramm was liest und es gar nicht versteht, sondern da kann er ja nochmal genauer nachlesen, dann wird es dann nochmal verbal auch erklärt.
Ja,
Vielleicht.
vielleicht können wir dann thematisch auch mal mit der FDP einsteigen. Da habt ihr euch das Wahlprogramm ja auch angeschaut. Genau, da könnt ihr ja mal vielleicht so kurz erzählen, was so in finanzieller Hinsicht gesehen deren Statement ist, wofür die sind, wogegen die sind und ja.
Wir haben uns mal die Kernelemente von der FDP ausgesucht, die wir für wichtig halten oder die wir für relevant halten. Zum Beispiel haben wir da gelesen, dass sie gegen eine Steuererhöhung und gegen eine Vermögenssteuer bzw. gegen eine einmalige Vermögensabgabe sind. Genauso soll die Abgabenquote, das heißt Steuer- und Sozialbeitragsquote, von 41,4% auf 40% gesenkt werden.
Sie wollen den Spitzensteuersatz nach rechts verschieben, mit dem Ziel, dass der erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift und nicht schon bei 57.000. 19.
Dann soll auch noch übrigens die Unternehmenssteuer auf OECD-Durchschnitt, also 25% gesenkt werden. Also die OECD ist ja die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, was wir sehr gut finden, weil wir sind auch der Meinung, dass die FDP sich halt auch zum Beispiel dafür ausspricht, dass halt auch der Klimawandel durch Technologie gestoppt werden soll und nicht durch die Verbote oder durch Enteignungen, wie jetzt manche anderen Parteien das fordern, was wir halt auch natürlich unterschreiben.
Ja, und wenn die Unternehmenssteuer gesenkt wird, dann werden ja mehr Unternehmen motiviert, in Deutschland gegründet zu werden oder in
Richtig, oder?
Deutschland zu bleiben und nicht abzuwandern, wenn jetzt die Steuern erhöht werden. Das wäre auch ein Vorteil eigentlich. Was Sie haben, einen ganz interessanten Vorschlag Richtung Steuerfreibeträge. Und zwar möchten Sie jedem Bürger viermal 1.000 Euro geben, also einen Steuerfreibetrag. Ein für Mitarbeiter Kapitalbeteiligung und als Startbonus für die gesetzliche Aktienrente. Und da möchte sie auch, dass der Bonus perspektivisch weiter steigt. Das heißt, dann mit den Jahren sich auch anpasst an Inflation und sowas. Genau, dann für jedes Neugeborene 1.000 Euro Sparerpauschbetrag und dann noch ein Midlife BAföG. Und das bezieht sich alles auf, also pro Jahr.
Genau, das waren jetzt zum Beispiel die steuerlichen Aspekte. Bei Investitionen möchte die FDP wieder die Spekulationsfrist von 3 Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren einführen. Das war ja vor ewigen Jahren, war das ja mal so, dass wenn man Aktien gekauft hat und diese eine gewisse Zeit gehalten hat, dass diese dann steuerfrei verkauft werden konnten. Das wurde ja gekippt. Und aktuell zahlt man
Ja,
ja
ja.
ohne Kirchensteuer jetzt einberechnet 26,375% auf die Gewinne.
Das ist, ja, also unserer Meinung nach ist es schon positiv, weil dadurch es gefördert wird, dass man Mehrwert auf langfristige Investments setzt. Also gerade auch für die Altersvorsorge,
Ja.
wenn man sich da ein Kapital aufbauen will, ist das auf jeden Fall positiv, weil natürlich dann einiges an Steuern wegfällt, die man dann, wenn man das Geld rausziehen will, sich später auszahlen will, dann zahlen müsste. Dann hat man viel mehr von seinem eigenen Geld.
Was wir bei der FDP auch noch
Ja.
sehr begrüßen, ist, dass der Sparerfreibetrag endlich oder deutlich angehoben werden soll, da ja seit 2009 dieser Sparerfreibetrag nicht mehr erhöht wurde. Und das sollte also unserer Meinung nach definitiv
Ja.
mal endlich passieren. Und den Solidaritätszuschlag, der soll komplett abgeschafft werden. Der wurde ja nur teilweise abgeschafft für den normalen arbeitenden Bürger. Ist der Solidaritätszuschlag ja komplett weg, aber für Personen oder Menschen, die jetzt Geld investieren und natürlich Kapitalerträge erwirtschaften, die müssen nach wie vor den Solidaritätszuschlag bezahlen. Zum Thema Immobilien.
Also, es soll gefördert werden, dass man sich ein Eigenheim kauft, also dadurch, dass man einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer bekommt. Das ist dann pro Person und jetzt auch nicht auf eine Immobilie bezogen, sondern das ist quasi wieder auffüllbar. Das heißt auch, wenn man jetzt sagt, man verkauft das Haus oder sich ein zweites Haus, dass man da auch die Grunderwerbsteuer sich spart oder einen Teil zumindest spart. Weil im Moment ist die bei 3,5 bis 6,5%. Also es variiert je nach Bundesland. Genau, das ist schon eine Menge. Also würde auch,
Ja.
sagen wir jetzt mal, viele Bürger, die einen Traum vom Eigenheim haben, helfen, dass sie eben nicht so einen hohen Kredit aufnehmen müssen.
Zudem will die FDP noch den Wohnungsbau attraktiver gestalten und eine Mietpreisbremse bzw. den Mietendeckel abschaffen. Das ist laut FDP, also wir versuchen diese Wahlprogramme halt sehr
Ja.
rational und ohne unsere große persönliche Meinung dazu darzustellen. Laut FDP schaffen nämlich diese Mietendeckel oder diese Mietpreisbremsen nachweislich keine neuen Wohnungen und haben stattdessen eher eine Verknappung vom Angebot. Zum Thema Bargeld und Kryptowährungen hat die FDP folgendes Statement. Die FDP möchte Bargeld erhalten, das heißt, sie möchte keinen digitalen Euro. Und es soll weiterhin möglich sein, ohne staatliche Kontrolle Geld auszugeben und aufbewahren zu können. Das ist so eines der Kernelemente, was die FDP möchte. Auch zum Thema Kryptowährung und Blockchain-Technologie hat die FDP eine Meinung, und zwar soll diese gefördert werden und es soll ein rechtlicher Rahmen dafür geschaffen werden.
Aber also mit dem digitalen Euro dazu steht nichts im Wahlprogramm. Also wollte ich jetzt nur mal erwähnen, dass sie sind eher für die Blockchain-Technologie, dass in der Hinsicht mehr entwickelt wird. Aber Bargeld soll trotzdem erhalten bleiben, weil ja jeder
Ja.
noch entscheiden soll, also frei entscheiden soll, wofür er das Geld ausgibt und dass nicht jede Transaktion nachvollziehbar ist.
Und was ist so insgesamt euer Eindruck von der FDP? Habt ihr das Gefühl, die setzen sich realistische Ziele? Ist es alles eher pro-aktionär? Also wie ist so der Gesamteindruck Richtung Kapitalmarkt der FDP?
Also das sehen wir auf jeden Fall so, dass die FDP sich definitiv für eine moderne Politik engagiert, dass auch wirklich auf Technologie gesetzt wird und dass auch vor allem überwiegend auch Aktionäre bzw. Kleinanleger gefördert werden. Und wir finden persönlich auch, dass es wieder eine Aktienkultur in Deutschland geben sollte, da wir ja innerhalb von Europa eigentlich so relativ das Schlusslicht sind. Das Schlusslicht sind und da sollten wir definitiv wieder weiter vorangehen.
Ja, generell, wenn man sich anguckt, dass sowas wie Spekulationsfristen erhöht werden sollen, dass die generelle Aktionärskultur gefördert wird, dadurch, dass bestimmte Steuern gesenkt werden, dass halt generell es unterstützt werden soll, langfristig Geld anzulegen. Ist es halt für jemanden, der jetzt zum Beispiel in ETFs investiert oder halt generell einfach einen langfristigen Anlagehorizont hat, es ist natürlich schon sehr attraktiv, was die FPD da macht. Einfach weil das ja genau das ist, wovon alle reden. Also sicherer, langfristiger Vermögensaufbau, gerade jetzt in Bezug auch auf die Aktienrente, wenn man sich die anschaut, wie die strukturiert werden soll, dann funktioniert das natürlich auch nur mit relativ sicheren, langfristigen Anlageprodukten. Und das würde ja alles sozusagen in eine Richtung gehen. Also das fand ich persönlich auch gut, weil ich das Gefühl hatte, dass da in die Richtung was gemacht werden soll, dass wir wieder halt wegkommen von diesem Klischee riskantes Zocken an der Börse, sondern halt nachhaltiger, langfristiger Vermögensaufbau. Und ich habe das Gefühl, gerade auch in den Interviews, die Christian Lindner gegeben hat, dass er das durchaus sieht und halt in die Richtung mitgehen möchte. Also bei ihm hatte ich wirklich das Gefühl, dass er sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Er konnte da auch wirklich gut drüber diskutieren, sachlich in den einzelnen Interviews. Also das ist mir auch super positiv aufgefallen, muss ich sagen.
Ja, da stimmen wir da absolut zu. Wir denken auch, dass diese Angst vor Aktien oder die Angst vor der Börse eigentlich seit der Telekom-Blase
Ja.
besteht. Das war eigentlich so der größte Auslöser. Da wurde ja die Telekom-Aktie hochgehypt bis ins Unendliche, wurde als die Volksaktie betitelt und dann ist sie eigentlich mehr oder weniger nur noch ins Bodenlose gefallen. Und dann war natürlich gleich die Angst da, beziehungsweise war ja gleich die Meinung da, das ist was für Zocker und da verliert man nur sein Geld.
Wir können ja mal in ein bisschen andere Richtungen gehen. Was würdet ihr denn zum Beispiel sagen, habt ihr im Wahlprogramm von den Linken gesehen, in Bezug auf das Thema Geldanlage und Finanzen, Vermögensaufbau?
Fangen wir vielleicht gleich mit der Vermögenssteuer an, die die Linke vorschlägt. Und zwar Vermögenssteuer bis 5% ab 1 Million Euro Vermögen plus eine Vermögensabgabe von 10 bis 30%. ab 2 Millionen Euro. Ja, Betriebsvermögen, da gibt es dann wieder einen Freibetrag. Aber das, da kann man sich auch überlegen, wenn jetzt jemand sein Vermögen über Jahre lang aufgebaut hat, vielleicht auch über ein Familienunternehmen oder sowas oder über Immobilien, da dann zu überlegen, dass man so viel Vermögen abgeben soll. Da ist auch wieder die Frage, ist das pro Jahr oder ist das, zu welchem Zeitpunkt misst man das, wenn jetzt der Aktienmarkt da jetzt gerade 10 Jahre lang nur gestiegen ist und dann zu dem Zeitpunkt, wo die Bemessung dann ist oder die Messung dann ist, soll man es zahlen, dann stürzen plötzlich die Märkte ab und dann hat man irgendwelche Beträge da, die man zahlen muss, obwohl man gerade sogar unter der Vermögensgrenze ist von 1 Million. Also ist ein bisschen schwierig, also finden wir.
Die Linke möchte zum Beispiel auch die Abgeltungssteuer abschaffen. Stattdessen sollen die ganzen Kapitalerträge nach dem Einkommen versteuert werden. Das heißt,
Ja, nach ihrem Steuersystem, die wollen ein neues Steuersystem ja, etablieren. Das sind die Steuern dann zwischen 0 bis 75%. Und das soll dann halt auch auf die Kapitalerträge folgen. Ja, und im Moment sind wir bei 26,375% ohne Kirchensteuer für alle gleichermaßen. Und die möchte sie eben nach Einkommen versteuern.
Und wisst ihr dann, ab welchem Bereich dann 75% Besteuerung anfallen würden? Also wäre das dann wieder ab diesem besagten 1-Millionen-Bereich oder?
Also ich habe hier 53% Einkommensteuer ab 5.833 pro Monat. Das liegt derzeit bei 30%. Dann ab über 160.000, dann 60% Reichensteuer. Und der neue Steuersatz für mehr als 1 Million Jahreseinkommen, 75%.
Stabil. Ist
Steuer.
eine
Sehr
Summe.
gut.
Das
Das ist
ist schon
ordentlich. Das ist
ordentlich.
ordentlich, ein bisschen.
Und da sind wir halt auch der Meinung, dass solche Steuersätze halt einfach nicht realistisch sind, zum einen. Und zum anderen ist es dann wieder genau der gleiche Punkt. Unternehmen wandern ins Ausland, Menschen wandern ins Ausland und ziehen halt natürlich die Firma mit raus.
Sehr schlecht für die deutsche Wirtschaft, würde ich mal so behaupten. Ja. Genau. Also die Linke möchte auch eine Finanztransaktionssteuer einführen für jeden Kauf und Verkauf. Genau. Die soll 0,1% betragen. Ja. Da sind sie sogar niedriger als das, was die SPD da teilweise vorschlägt mit Olaf Scholz. Die sind, ich glaube, zwischen 0,2 und 0,3% pro Transaktion. Genau, ja.
Dann möchten die auch noch den Sparerpauschbetrag nicht erhöhen. Die sind der Meinung, der sollte so beibehalten werden. Und es soll ein Antispekulationsgesetz entstehen. Spekulationen mit Derivaten, Agrarrohstoffen und Nahrungsmitteln sollen gänzlich verboten werden, wofür wir eigentlich auch sind eigentlich. Also zumindest was Rohstoffe betrifft, weil wir sind der Meinung, wenn man mit Lebensmitteln handelt, ist das natürlich eine Art des Investments, aber das beeinflusst halt auch das Leben von den Menschen, die es herstellen. Wenn dann zum Beispiel Kaffeepreise extrem hochgetrieben werden, steigen halt dem gegenüber halt nicht unbedingt die Löhne von den Bauern, die es abbauen. Immobilien und Hedgefonds soll zusätzlich die Zulassung entzogen oder soll zusätzlich die Zulassung entzogen werden, beziehungsweise streng reguliert werden.
Du sagst ja immer, Hedgefonds sind die Börsenpolizei, deswegen wäre das nicht so schlau, die zu verbieten.
Richtig. Zusätzlich will die Linke noch die Besetzung von Immobilien legalisieren, was wir auch etwas
Im
merkwürdig
Sinne von
finden.
Hausbesetzungen oder was?
Das fand ich nämlich sehr spannend. Wenn ein leerstehendes Haus ein Jahr besetzt wird, gilt es als ein Kauf sozusagen. Das heißt, das gehört denen, die es besetzt haben.
Ja. Also als Juristin kann ich sagen, das ist interessante These auf jeden Fall.
Richtig, und da möchte ich gerne die Frau Janine Wissler zitieren. Es wird einer sinnvollen Nutzung zugeführt.
Okay, interessant. Spannend, okay.
Ja, sehr spannend.
Was da vielleicht noch für Leute, die sich dafür interessieren, mit Immobilien, sich ein Kapital aufzubauen, die Steuerfreiheit nach 10 Jahren soll abgeschafft werden. Das heißt also, jetzt ist es ja so, wenn man Immobilie kauft und die nicht selbst nutzt und die 10 Jahre hält, dann kann man die steuerfrei
Ja.
veräußern. Und das möchten sie komplett abschaffen, genau. Der volle Steuersatz dann fällig wird.
Okay, und was ist euer so Gesamteindruck von dem Programm der Linken? Also, wenn ihr das einmal so zusammenfassen müsstet, was ist so euer Gedanke dazu?
Also was ich sehr schade finde, ist, dass in dem Programm kein einziges Mal das Wort Aktien oder Vermögensaufbau genannt wird. Nur ein Satz ist mir aufgefallen, und zwar die Rente darf nicht über Kapitalmärkte gesichert werden, dann ist sie unsicher. Das heißt, die haben sich, glaube ich, mit dem Thema Geldanlage überhaupt nicht auseinandergesetzt, welche Chancen das hätte, auch im Moment die Umlagefinanzierung von den Renten aufzustocken, damit es nicht völlig in sich zusammenfällt. Ich ein bisschen
Die
schade.
Linke ist ja auch eigentlich komplett gegen eine Aktienrente. Also, die haben ja schon gesagt, dass sie das nicht gut finden und nicht unterstützen würden. Finde ich halt interessant, weil wenn man sich die anderen großen Parteien anguckt, dann haben eigentlich alle Parteien gesagt, dass sie halt die Option sehen, eine Aktienrente zu etablieren. Also sowohl die SPD als auch die CDU und so weiter. Also alle Parteien haben irgendwas zu der Aktienrente gesagt. Nur halt die Linke als einzige Partei hat gesagt, dass sie es nicht gut finden und auf jeden Fall nicht machen würden. Und da kann man sich natürlich fragen, ob sie sich intensiv genug halt damit auseinandergesetzt hat oder ob sie einfach eine andere Option haben oder ob, keine Ahnung, also ob da einfach kein Interesse in dem Bereich besteht, weil ich, also beim Wahlprogramm von den Linken hatte ich zwar das Gefühl, sie haben sich mit dem Thema Besteuerung und so weiter auseinandergesetzt, aber das Thema Kapitalanlage, gerade bei Kleinanlegern, habe ich das Gefühl, wurde überhaupt nicht besprochen. Also es wurde so ziemlich außen vor gelassen.
Also das Gefühl hatten wir auch. Also ihr Vorschlag bei der Rente wäre eben, dass alle Erwerbstätigen in die Rente zukünftig einzahlen, und dass es so eine Mindestrente gibt von 1200 Euro netto, aber aus Steuern finanziert. Und vorher sieht man die enormen Steuererhöhungen, die sie vorschlagen. Ist auch fraglich, ob das funktionieren kann.
Okay. Wollen wir dann vielleicht einmal mit den beiden großen Parteien CDU und SPD weitermachen? Gerade mit Olaf Scholz, der ja bei der Finanzcommunity in 100.000 Memes verpackt wurde und quer durch den irgendwas gezogen wurde.
Ja, das stimmt.
Ja, der hat auch ein paar sehr gute Aussagen gemacht, die ihn halt sehr als ein Meme anfällig machen oder für ein Meme
Ja,
anfällig machen.
ich glaube, es wurden echt nicht so viele Politiker in der Wahlzeit jetzt gememt wie Olaf Scholz. Also, ich glaube, jeder große Finanzkanal hat mindestens so ein Olaf Scholz-Meme oder so gemacht. Das ist echt Wahnsinn. Naja, mal schauen.
Ja, wer 2021 noch am Sparbuch festhält, wobei er da jetzt auch ein bisschen wieder zurückgerudert ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so der verzweifelte Versuch, noch die letzten Wähler noch irgendwie reinzuholen. Aber wer noch an seinem Sparbuch festhält, hat irgendwie das 21. Jahrhundert nicht erreicht, meiner
Ja.
Meinung nach. Und also zu den Steuern hat die
Ja.
SPD zum Beispiel im Wahlprogramm stehen, dass eine Mindestbesteuerung großer Digitalunternehmen, wie jetzt beispielsweise, es wurde jetzt nicht näher benannt, aber man kann sich es verdenken, Facebook, Apple,
Ja.
Facebook, Google und so weiter, dass die eine Mindestbesteuerung bekommen, weil die können sich ja sehr gekonnt aus den Steuern rausziehen bisher.
Ja, das sind sie aber auch nicht die einzigen. Was die FDP und AfD und bin ich mir jetzt gerade nicht sicher,
CDU.
CDU ist auch dafür, definitiv, dass die endlich auch zur Kasse gebeten werden. Also, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, ist ja die Finanztransaktionssteuer. Und da ist es eben so, dass Olaf Scholz auf eine europäische, so einheitliche Finanztransaktionssteuer pocht. Und das ist auch schon seit vielen Jahren so, dass sich die SPD dafür einsetzt, wurde noch nicht umgesetzt. Aber ja, jetzt hieß es 2021. Mal schauen, wie es dann nach den Wahlen aussieht. Weil da ist eben das große Problem, das habe ich ja vorhin schon gemeint, dass hauptsächlich die Kleinanleger, die sich eben eine zusätzliche Absicherung zur Rente zum Beispiel anlegen wollen, dass die zur Kasse gebeten werden und jetzt so Spekulationen wie auf Derivate zum Beispiel oder auf Intraday-Handel außen vor sind und die dann eben nichts zahlen müssten. Und da habe ich mir Da habe ich was Interessantes gelesen, und zwar bei 40, also das sollte zwischen 0,2% und 0,3% pro Transaktion liegen. Und dann wären wir bei 40 Jahren Anlage, bei einer Sparrate von 100 Euro, bei über 14.000 Euro, die dann bei der Altersvorsorge fehlen würden. Das ist halt schon eine enorme Summe, wie ich finde. Ja, das heißt, da könnten wir es vielleicht anders machen, wie die CDU zum Beispiel. Die hat nämlich explizit erwähnt, Kleinanleger und private Altersvorsorge sind nicht betroffen von der Finanztransaktionssteuer. Das hat die SPD noch nicht verstanden oder noch nicht erwähnt. Leider. Vielleicht noch zur Vermögenssteuer. Das haben wir ja vorhin auch besprochen.
Die Vermögenssteuer soll laut SPD von 1% für sehr hohe Vermögen, das heißt, also eingeführt werden. Betriebsvermögen bleiben verschont, aber es werden auch hier wiederum keine konkreten Zahlen genannt, was wir auch wieder ein bisschen schade finden, weil es lässt sich natürlich immer viel hineininterpretieren und wie es dann am Endeffekt oder im Endeffekt dann wirklich kommt, das ist immer so das große ganze Problem.
Ja, da haben wir auch wieder die Abschaffung der bislang geltenden 10-Jahresfrist für die Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne, eben bei nicht genutzten Grundstücken oder Immobilien. Ja, das soll auch abgeschafft werden bei der SPD. Ja, die Steuerfreibeträge sollen erhöht werden, aber auch hier wie in auf vielen Seiten vom Wahlprogramm eben keine konkreten Zahlen leider, was das denn bedeuten soll. Genau, und sie lehnen die Privatisierung von Währung ab. Das heißt auch private digitale Währung, so Stablecoins, ja, Kryptowährung, genau. Und was haben wir hier noch? Der Solidaritätszuschlag, den im Moment nur Spitzenverdiener zahlen, werden wir weiter brauchen. So steht es im Wahlprogramm. Da haben sie aber auch vergessen, dass gerade eben alle, die Kapitalerträge erwirtschaften, auch noch den Soli zahlen. Das heißt, also da sind Sie nicht am Nachdenken, den abzuschaffen.
Was uns zum Thema Rentensystem oder zum Thema Rentenreform bei der SPD sehr überrascht hat, und das hat uns also wirklich sehr überrascht, dass die SPD ein komplett anderes Grundrentenmodell einführen möchte, und zwar ist es nach dem schwedischen Modell. Und das schwedische Modell besagt, dass 2,5% vom Einkommen in einen Vorsorgefonds abgeführt werden muss, außer man ist jetzt explizit dagegen. Und man kann wählen zwischen dem staatlichen AP7-Fonds oder einer anderen Fondslösung. Also so ist es in Schweden geregelt. Und diese Fondsprodukte investieren zu hohen Anteilen auch in den globalen Aktienmarkt. Und dass die SPD das in das Wahlprogramm aufgenommen hat, fanden wir sehr überraschend. Also da waren wir echt positiv schockiert.
Ja.
Genau. Die Idee ist auch so ähnlich wie bei der FDP. Also die sind am Überlegen oder haben den Vorschlag, dass 1% der Arbeitnehmer und 1% der Arbeitgeber bezahlt, also monatlich, und das wird dann auch nach dem schwedischen oder norwegischen Modell investiert in einen Vorsorgefonds oder Anlagefonds. Genau, breit diversifiziert. Da hätten wir nicht gedacht von der SPD.
Was ist euer Eindruck von der SPD? Ihr habt gerade schon gesagt, das Thema Aktienrente kam jetzt überraschend. Also, das hatte ja, wie ihr schon gesagt habt, die FDP auch schon angesprochen, dass das halt eine Möglichkeit ist oder eine Art Vorbild von staatlichem System, was man nutzen könnte, um halt für die Rente vorzusorgen. Ich fand, das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich mich hier gefragt, wie das umgesetzt werden soll, weil Schweden ja nochmal von der Bevölkerungszahl was ganz anderes ist als Deutschland. Aber ich finde das Prinzip super spannend, und wenn man sich jetzt so aktuelle Zahlen anguckt, hat ja das schwedische System dort in einem Jahr so viel Rendite gemacht, um halt die Renten zu unterstützen. Das fand ich halt super interessant, und es funktioniert ja auch schon wirklich seit einigen Jahren sehr, sehr gut. Genau, was war denn so euer Eindruck noch von der SPD insgesamt als Partei?
Also was SPD betrifft, finden wir jetzt persönlich, dass da jetzt nicht so die großen Innovationen stattfinden, dass da jetzt nicht so die ganz großen Veränderungen irgendwie jetzt eingeführt werden sollen, bis auf halt das mit dem Rentensystem. Das fanden wir jetzt halt so eigentlich das Highlight, was wir da bei der SPD entdeckt haben.
Und die CDU, wenn ihr die beiden Parteien vergleicht, oder generell einmal die CDU anschaut, was ist euch da aufgefallen?
Bei der CDU haben wir zum Beispiel Punkte entdeckt, die wir eigentlich echt gut fanden. Zum Beispiel soll der Solidaritätszuschlag bei denen zum Beispiel komplett abgeschafft werden. Das heißt für alle, was auch dann die Kleinanleger mit einbezieht. Und eine europäische Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage möchte sie dann wiederum einführen. Kleinanleger und private Altersvorsorge sollte jedoch nicht betroffen werden. Das fanden wir jetzt zum Beispiel ziemlich gut. Zum Thema Sparerpausbetrag und zu einer Arbeitnehmersparzulage, die soll nachweislich erhöht werden, was wir richtig gut finden. Also da hat sich die CDU in den letzten Jahren massiv verändert. Das müssen wir echt sagen zum Positiven.
Die CDU nimmt sich bei der Rente so ein Beispiel an dem norwegischen Staatsfonds. Und zwar legt Norwegen schon seit vielen Jahren das Geld, was sie durch Öl und Rohstoffe erwirtschaften, zum Großteil in den quasi auch genannten Pensionsfonds an, wodurch dann auch die späteren Generationen eben was von dem Geld haben. Und der norwegische Staatsfonds hat eine hohe Diversifikation, also die investieren in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, in Anleihen und in Immobilien. Und hat 9.000 Unternehmen aus 73 Ländern, ist noch kostengünstig und dadurch ermöglichen die jedem Norweger eigentlich eine Rente, auch wenn derjenige nicht gearbeitet hat, von 1.600 Euro im Monat. Ich meine, man muss natürlich das im Verhältnis setzen. Norwegen hat generell teurere Preise, auch Lebensmittel und Lebenshaltungskosten. Aber 1.600 Euro, das ist schon eine Ansage als Grundrente, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Genau. Und was Sie auch angesprochen haben, ist, Sie überlegen, eine Generationenrente von Geburt an zu machen. Sprich, ab der Geburt an zahlt man in die Rentenkasse ein. Wodurch man natürlich dann auch wieder, also wenn man das Ganze in anlagetechnischer Sicht zieht, jetzt auf die Kapitalmärkte bezogen, da profitiert man ja sehr viel, wenn man langfristig anlegt, über einen langen Zeitraum, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Also das finden wir auch einen guten Vorschlag.
Ja, definitiv.
Genau, aber Aktien und ETFs werden jetzt in dem ganzen Wahlprogramm nicht einmal beim Namen genannt. Aber durch den Fonds, da ist es ja dann schon mit drin verpackt. Die CDU ist auch gegen eine Vermögenssteuer. Also sie sagen da explizit, dass es eine Wohlstandsbremse ist und uns im Endeffekt alle trifft. Dass es nur dann auf die anderen abgewälzt wird, sagen wir es jetzt mal so. Hauseigentümer wie also genauso wie Mieter und Betriebsvermögen, das dann ab von dem, was abgezwackt wird, da würden wahrscheinlich auch Arbeitsplätze dranhängen und die dann vielleicht sogar gefährden. Deswegen sprechen die sich gegen eine Vermögenssteuer aus.
Was wir bei der CDU noch gefunden haben zum Thema Immobilien, fand ich, was wir sehr interessant fanden, war zum Beispiel, dass der Grunderwerbsteuerfreibetrag pro Erwachsenen 250.000 Euro und pro Kind nochmal 100.000 Euro obendrauf bei einem erstmaligen Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie zum Beispiel gewährt werden soll, was wir echt gut finden.
Ja, das stimmt.
Ja, das war es eigentlich zum Thema CDU.
Ich glaube,
Das war's. War relativ kurz und knackig.
die CDU ist auch für eine Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war auch bei der CDU.
Ja, hier habe ich auch Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Ja.
Genau.
Ja.
Genau, und Arbeitnehmersparzulage wollen sie auch erhöhen. Ne?
Ja.
Wird auch Zeit.
Ja. Genau, dann könnt ihr vielleicht auch noch mal was zu den Grünen sagen. Die sind ja klassischerweise, verbindet man den Grünen ja nicht unbedingt das Thema Kapitalanlage, aber ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Genau.
Absolut. Die Grünen haben relativ ähnlich wie die Linken sich nicht wirklich für Kleinanleger begeistert oder haben kein Wahlprogramm, was jetzt irgendwie Kleinanleger begeistern könnte. Zum Beispiel möchten sie, dass die Erbschaftssteuer erhöht wird. Wie hoch ist natürlich auch wieder nicht genau genannt, wie so vieles bei den Wahlprogrammen. Dann möchten die Grünen noch eine Vermögenssteuer ab 2 Millionen jährlich 1% pro Person einführen, aber Betriebsvermögen sollte wiederum verschont werden, was dann auch wieder ein bisschen
komisch ist. Da ja oftmals die Unternehmen ja mit immer höheren Steuern belegt werden würden. Dann möchten die Grünen noch einführen, dass eine Steuerpflicht nach Nationalität eingeführt wird. Das bedeutet, wenn Deutsche, die ins Ausland auswandern, diese dann zusätzlich noch zur vollen Steuerlast hinzugezogen werden sollen, wenn sie weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland haben.
Also Deutsche, die ins Ausland auswandern, die sollen zusätzlich zur vollen Steuerlast im neuen Wohnsitz, also im neuen Land, weiterhin in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Ja. Da gut. Wissen wir jetzt auch nicht genau, ob das dann ein Unterschied ist, zum Beispiel die Höhe an Steuern, die sie dort zahlen, wo sie dann in Deutschland mehr zahlen müssten, ob dann nur der Differenzbetrag da dann gezahlt werden würde. Aber das haben die schon vor einigen Jahren auch im Wahlprogramm. Da steht dann noch das Aufkommen der Steuern aus, also ist jetzt ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm, das Aufkommen der Steuern aus Kapitaleinkommen, aus großen Vermögen und Erbschaften muss wieder deutlich erhöht werden. Vermutlich auch eine Finanztransaktionssteuer.
Zusätzlich möchten Sie noch, dass der Steuerfreibetrag nicht erhöht wird.
Naja, genau. Sie möchten auch die Kapitalertragssteuer abschaffen und stattdessen nach Einkommen besteuern. Also so wie in dem Beispiel, was wir vorher hatten. Also hier haben wir jetzt die Zahlen 45% Steuersatz ab 1.000 Euro Jahreseinkommen. Auf 1.000 Euro, Entschuldigung, ab 100.000 Euro, das wäre sonst ein bisschen wenig, Jahreseinkommen für Alleinstehende und 200.000 für Paare. Und dann wollen sie noch eine weitere Stufe vom Spitzensteuersatz einführen, der dann ab 250.000 Euro, der Höhe von 48%.
Das ist ja wenigstens nicht 75%.
Ähnlich wie die anderen Parteien möchten auch die Grünen die Digitalkonzerne besteuern, das heißt, die möchten eine Digitalkonzernsteuer einführen, wo Google, Facebook und Co. dann laut ihrer Aussage endlich angemessen besteuert werden. Und die Grünen möchten übrigens noch Kapitalerträge zukünftig nach dem persönlichen Steuersatz besteuern. Das bedeutet, aktuell ist es ja so, 26,375 auf die Gewinne sollen unabhängig vom eigenen Einkommen versteuert werden. Bei einem deutschen Durchschnittseinkommen von ca. 20.000 Euro pro Jahr wäre bei einer progressiver Besteuerung mindestens 27% fällig. Und ab 50.000 Euro Einkommen würde man dann sogar mehr als 41% Steuern zahlen.
Also Sie wollen die Abschaffung von einer Steuerfreiheit, die ab einer bestimmten Haltedauer für den Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen und Kryptowerten gilt, abschaffen. Sie sind für den digitalen Euro und für eine Meldepflicht für Kryptowährungen. Ja, hier auch vielleicht die Grunderwerbsteuer, die soll gesenkt werden für Selbstnutzende und für Wohnungsunternehmen aber erhöht werden. Und die 10-Jahres-Frist, genau, die haben wir jetzt wieder, die Steuerfreiheit nach 10 Jahren für Veräußerungsgewinne soll auch abgeschafft werden.
Oder bei Immobilien.
Bei Immobilien und Grundstücken, die nicht selbst genutzt werden. Jetzt zum Rentenkonzept, was sich die Grünen so vorstellen. Also sie schreiben dazu, eine kapitalgedeckte Altersvorsorge kann das Umlagesystem sinnvoll ergänzen. Also das ist schon mal ein Pro, also Richtung Geldanlage in den Kapitalmarkt. Und dass sie schlagen noch vor, dass in die gesetzliche Rentenversicherung künftig alle einzahlen, also auch Abgeordnete, berufsständische Versorgungswerke und auch Selbstständige.
Ein wesentlicher Bestandteil von der Altersvorsorge, was die Grünen in ihrem Wahlprogramm möchten, ist zum Beispiel, dass die Riester- und die Rürup-Rente durch einen öffentlich verwalteten Bürgerinnenfonds ersetzt wird. Das bedeutet, der Fonds kann langfristig orientiertes Eigenkapital für die Wirtschaft bereitstellen. Und in diesen Bürgerinnenfonds zahlen alle ein, die nicht aktiv dagegen widersprechen. Und so soll ein Volumen geschafft werden, das die Verwaltungskosten gering hält, aber die Risiken breit streut und auf die teuren Garantien verzichtet werden kann. Das bedeutet, die Grünen setzen sich für eine Anlage in den Kapitalmarkt ein, um so die Rente zu sichern. Und da sind wir sehr überrascht, dass die Grünen so etwas fordern. Da wir eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass die Grünen sich für Aktiengeschäfte eigentlich einsetzen.
Ja, also was Sie noch explizit erwähnen, ist, dass der Bürgerinnenfonds öffentlich und politisch unabhängig verwaltet werden soll und anhand von ESG-Nachhaltigkeitskriterien investiert werden soll. Und ESG steht ja für Environment, Social und Governance, also ein Schwerpunkt eben auf Schutz von Ressourcen und der Umwelt, das also Social, dass Arbeitsrechte und faire Arbeitsbedingungen beachtet werden und gefördert werden. Und bei Governance geht es um die Unternehmensführung, eben keine Korruption und faire Gehälter für die Mitarbeiter.
Wenn ihr euch jetzt die ganzen Parteien einmal so umfassend anguckt, bei welcher Partei würdet ihr sagen, die sind am innovativsten gewesen oder haben irgendwie besonders viel Positives für die Kleinanleger in Bezug auf Geldanlage versucht zu erreichen? Oder wo sieht das Wahlprogramm das vor und vielleicht auch, wie realistisch schätzt ihr das Ganze ein?
Wenn wir so ein kleines Ranking machen, dann würden wir jetzt mal ganz, ganz klar behaupten, dass wir die FDP an vorderster Front sind, dass die wirklich eine moderne Politik anstreben möchte. Und dann würde ich sagen, oder würden wir sagen, ist die CDU eigentlich relativ dicht dahinter. Also das wären jetzt so die beiden Parteien, die wir persönlich in der Koalition gerne sehen würden. Das Jamaika-Koalition wäre das ja dann. Das wäre so eigentlich eine Koalition, mit der wir eigentlich relativ zufrieden wären.
In Bezug jetzt natürlich nur auf die finanzielle, Punkte, oder würdet ihr das auch so sagen?
Also jetzt erstmal aus rein finanzieller Sicht. Die anderen Wahlpunkte oder die Wahlprogrammpunkte sollten natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Genau. Da sind ja noch ganz viele andere Punkte, wie zum Beispiel
Klimawandel, Bildung.
Genau, soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung, aktive Förderung von Innovation und Neuerung, Abschaffung der Bürokratie und Umsetzung finden wir halt auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und vor allem ganz wichtig, die Digitalisierung muss unbedingt durchgesetzt werden, sonst werden wir im Endeffekt von der Weltgemeinschaft abgehängt.
Ja, genau. Das können wir auch nochmal so sagen. Also das, was wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, bezieht sich natürlich jetzt nur auf diesen finanziellen Aspekt der einzelnen Parteien. Wie ihr vorhin schon gesagt habt, sollte man sich auf jeden Fall, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzen möchte, auf jeden Fall das ganze Wahlprogramm lesen sozusagen und nicht nur auf die finanziellen Punkte achten. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ihr euch das Ganze mal angeschaut habt. Ich finde, es ist auch immer viel leichter, also es ist ja für jemanden, der jetzt diesen Podcast hört, einfach viel angenehmer, das einmal zusammengefasst zu hören, als wenn man sich wirklich, die Wahlprogramme sind ja wirklich seitenlang, also wirklich ewig lang, teilweise auch unglaublich umfassend formuliert, was man vielleicht auch in 2, 3 Sätzen kurz sagen könnte, formuliert. Also das ist auf jeden Fall schon sehr cool, dass ihr das Ganze so zusammenfasst.
Ja, also wer das Ganze nochmal nachlesen will, also wir haben auf unserem Instagram-Kanal das Ganze als Posts verpackt, so als Slide-Post, Karussell-Post, genau. Und da stehen auch die Seitenzahlen hinten dran, also das kann auch jeder im Wahlprogramm dann nochmal ausführlich nachlesen, wenn man das denn will.
Ich verlinke eure Instagram-Seite auch unten in der Bio, dann kann man sich die genau nochmal angucken. Gäbe es denn irgendwie abschließend noch was, wo ihr gesagt hättet, das hat euch jetzt irgendwie gefehlt oder das hättet ihr gern irgendwie noch dabei gehabt, irgendwas, was die Parteien überhaupt nicht beachtet haben? Oder würdet ihr sagen, wenn man jetzt irgendeine Partei, man muss ja irgendwie wählen, eine Partei, also dass man bei einer Partei auch relativ zufriedengestellt wird vom Programm?
Also wir finden es ein bisschen schade, dass bei vielen Parteien zu wenig konkrete Zahlen genannt werden. Also jetzt Finanztransaktionssteuer hin oder her, wie hoch soll die zum Beispiel sein, das wird nicht benannt. Das ist mir noch
aufgefallen. Ich fand zum Beispiel, dass konkrete Zahlen einfach, wie gesagt, nicht genannt werden. Gerade so wichtige Sachen wie zum Beispiel der Sparerpauschbetrag, der ja wirklich seit etlichen Jahren nicht nachweislich erhöht wurde. Dass der einfach nicht mal genannt wird, hey, wir möchten den Sparerpauschbetrag mal auf 1.000 Euro hochsetzen zum Beispiel. Ja. Das sind einfach so Sachen, die einfach so schwammig gehalten werden. Da wünschen wir uns eigentlich viel mehr Transparenz.
Wird eigentlich nur bei der FDP dann konkrete Zahlen genannt mit den Freibeträgen, Steuerfreibeträgen.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das hat einen sehr, sehr guten Überblick über die einzelnen Parteien gegeben. Also vielen Dank, dass ihr in dieser Podcast-Folge dabei wart und das einmal so ausführlich für uns erklärt habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vor allem.
Ja, sehr gerne. Sehr gefreut, mit dir zu quatschen.
Sehr schön. Genau, dann sehen wir uns nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge wieder und euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend.
Dankeschön, wünsche ich mir dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.